NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Doris Dörrier liest den zweiten von vier Auszügen aus ihrem Essay Wohnen. Die Sesshaftigkeit, die die Eltern der 1955 in Hannover geborenen Autorin lebten, ist nichts für sie. Sie wollte nie für immer an einem Ort leben. Auch wollte sie nicht das Schicksal ihrer Mutter teilen, deren Reich das Haus und vor allem die Küche war. Sie hielt es schon früh mit Virginia Woolf, die schon 1929 in ihrem Band ein Zimmer für sich allein forderte. Man bräuchte als Frau ein Zimmer und 500 Pfund im Monat, um schreiben zu können. Dörrier studierte Film in Kalifornien, New York und München, wo sie auch seither einen ihrer Lebensmittelpunkte hat. Und sie ist überzeugt, an jedem der Orte, wo wir gewohnt haben, haben wir auch unsere Erinnerungen begraben.
Als ich schwanger wurde, wohnten mein erster Mann und ich immer noch in Wohngemeinschaften in Schwabing, nicht weit voneinander entfernt. Wir hatten bis dahin weder das Bedürfnis noch die Notwendigkeit verspürt, zusammenzuziehen. Wir waren sowieso immer zusammen in einem Zimmer, entweder in einem Hotel oder in unseren jeweiligen Wohngemeinschaftszimmern. Ganz nach Lust und Laune wanderten wir um ein paar Straßenecken von einem Zimmer ins andere, das sich in der Möblierung stark ähnelte. Die Matratze auf dem Boden, Bücherregale aus Obstkisten, ein Sessel vom Sperrmüll, der Tisch eine ausgehängte Tür. Nun sollten wir also bald zu dritt sein und hatten keinerlei Vorstellung, wie wir als Familie leben wollten. Die Erwartung von allen Seiten schien zu sein, dass wir zusammenziehen und unser Bohemienleben aufgeben sollten. Aber wir fürchteten uns vor der Einsamkeit der Kleinfamilie und davor, mit einem Mal eingesperrt und nicht mehr unterwegs zu sein. Uns nicht mehr draußen in der Welt, sondern nur noch drinnen aufhalten zu dürfen. Vielleicht hatte ich mehr Angst als mein Mann, weil er trotz ehrlicher Bemühung um gleiche und gerechte Verteilung der Kinderbetreuung am Ende doch leichter würde auschecken können als ich. Fliehen, abhauen. Das sprach ich nie aus, traute mich kaum es zu denken. Wir waren es auch nicht gewöhnt, darüber nachzudenken, wo und wie wir wohnen wollten, weil wir jahrelang von einem Film zum nächsten gezogen waren. Diesen Lebensstil, das wussten wir natürlich, konnten wir mit einem Kind nicht aufrechterhalten. Zumindest nicht beide. Wer würde wann, wo und wie arbeiten? Zunehmend stellte ich mir die bange Frage, wo ich denn bleiben würde, wenn mein Mann auf Dreharbeiten unterwegs war. Allein mit Kind in einer kleinen Wohnung? Würde ich dazu verdonnert werden, eine Frau im Haus zu sein? Eine beängstigende Vorstellung. Am liebsten hätten wir weiterhin in einer Wohngemeinschaft gelebt, aber erschrocken stellten wir fest, dass keiner der kinderlosen Freunde und Freundinnen Lust hatte, mit einer Kleinfamilie zusammenzuwohnen. Und dass diejenigen mit Kindern bereits von einem Eigenheim oder einer Doppelhaushälfte träumten. Die experimentellen Lebens- und Wohnmodelle der 70er und 80er Jahre waren schon wieder vorbei. Die Sehnsucht groß nach einem eigenen, abgeschlossenen, ganz und gar privaten Raum. Die revolutionäre Idee, alle bürgerlichen Vorstellungen von einer Zweierbeziehung und von Intimsphäre aufzugeben und als Symbol die Türen auszuhängen, hatte sich als anstrengender herausgestellt als gedacht. Die Türen wurden wieder eingehängt, Wohngemeinschaften aufgelöst, Wohn- und Lebensträume begraben. Unverhofft befanden wir uns zwischen Tür und Angel und wussten nicht wohin. Auf eine bestimmte Art zu wohnen, bedeutete doch auch, auf eine bestimmte Art zu leben, oder nicht? Aber was wollten wir? Die Verweigerung, das genauer zu definieren, ließ uns recht ratlos auf unserer jeweiligen Matratze zurück. Wohnst du noch oder lebst du schon? Fragt das Möbelhaus IKEA. Sind Wohnen und Leben denn ein Widerspruch? Entsteht nicht das Wohnen aus dem Leben? Bestimmt das Leben nicht das Wohnen? Was heißt denn überhaupt Wohnen im Unterschied zu Leben? Auf Englisch heißt es to live. Ist also der IKEA-Slogan Unsinn, weil es immer nur darum geht, zu leben und zu wohnen und ein paar Gegenstände um sich herum zu versammeln? Wir waren verwirrt. Bei Freunden und Schwestern beobachtete ich, dass es ihnen mit zunehmendem finanziellen Verdienst immer mehr um Schönheit ging, die sie in ihren Räumen versammelten, wie um sich zu trösten und die Hässlichkeit der Welt vor der Tür zu lassen. Heimlich begann ich, in den Zeitungen die Wohnungsannoncen zu lesen, und immer wieder blieb ich hängen an der Rubrik Bauernhäuser. Ein Leben auf dem Land erschien mir mit einem Mal wie die Lösung. Dort wären wir nicht gänzlich eingesperrt. Wir hätten mehr Platz. Freunde könnten uns besuchen und vielleicht auch bei uns wohnen. Ich sah uns bereits zusammen an einem Tisch im Garten sitzen, die Kinderwiege unter einem blühenden Apfelbaum. In der Ferne wieherte ein Pferd und es muhten die Kühe. Woher kamen diese romantischen Fantasien? Ich selbst war in der Stadt aufgewachsen, mein Mann auf dem Land in der Oberpfalz. Und seine Erinnerungen an seine Kindheit waren ganz und gar nicht romantisch. Wir sehen uns ein einziges Haus an, 110 Kilometer von München entfernt. Außerhalb des Pendlergürtels sind die Häuser deutlich billiger und sogar für uns finanzierbar. In unserem alten, sehr coolen Mercedes 280 SE, der bald einer Toyota-Familienkutsche weichen sollte, fahren wir hinaus aufs Land. Wir sind nervös, fühlen uns wie Hochstapler. Das Haus liegt am Ende eines Dorfes, am Horizont ein kleiner Berg mit einer Wallfahrtskirche. Dahinter, wie im Bilderbuch, die Allgäuer Alpenkette. Ich versuche, mir uns in diesem Bilderbuch vorzustellen und scheitere. Gerade eben noch haben wir mehrere Monate während Dreharbeiten in einem Hotelzimmer in New York gewohnt und uns mächtig kosmopolitisch gefühlt, umgeben von der großen, brausenden Welt. Und hier ist es jetzt so still, so idyllisch, so bayerisch. Was uns damals als hochindividuelle Entscheidung erschien, ist in Wirklichkeit bis heute der Traum der Mehrheit der Deutschen. Ein Haus im Grünen, möglichst freistehend. Zwei Drittel nennen als Wunschort Dorf oder Stadtrand mit Nähe zur Natur. Man möchte möglichst autark und behütet wohnen, weit weg von allen Krisen. Dieser Trend hat sich mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg noch verstärkt. Aber damit werden Probleme wie Zersiedelung, Versiegelung, Klimafeindlichkeit der Baubranche immer bedrohlicher. Unsere individuellen Wohnwünsche bringen uns am Ende um. Weil ich ein paar erfolgreiche Filme gemacht und für mein Gefühl viel Geld verdient hatte, können wir überhaupt darüber nachdenken, das alte Bauernhaus zu kaufen. Schlotternd vor Angst nehme ich den ersten Kredit meines Lebens auf. Mehrmals werde ich gefragt, ob ich denn wirklich vorhabe, weiterzuarbeiten und Geld zu verdienen. Na klar habe ich das vor. Aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob mein Mann genug Arbeit finden wird, ob ich genug Geschichten und Drehbücher schreiben und Filme machen kann, um den Kredit jemals abzubezahlen. Die finanziellen Verpflichtungen könnten uns unsere künstlerische Freiheit kosten und uns zwingen, Filme zu machen, die wir nicht machen wollen. Ich begreife langsam, wie sehr mein Wohnen meine Arbeit bestimmen wird und andersherum. Wie sagte Virginia Woolf, 500 Pfund und ein Zimmer? Kinder kamen in ihrer Rechnung nicht vor. Wir übernehmen das Haus samt einigen Möbeln, Geschirr und Besteck, was für uns praktisch ist, weil wir gar nichts besitzen und uns auch nicht wirklich einrichten möchten. Wir wollen doch in Bewegung bleiben. Das Haus soll nicht für die Ewigkeit sein, sondern nur ein vorübergehender Zustand, der der Geburt unseres Kindes und meiner Fantasie vom Apfelbaum geschuldet ist. Ich bilde mir ein, selbst als Baby in einem Kinderwagen unter einem Apfelbaum gelegen zu haben. Und es stimmt auch, ich entdecke das Foto im Familienalbum. Aber der Apfelbaum stand nicht im Garten der Eltern, sondern bei Freunden. Was ich so unbedingt fortführen will, beruht also auf einem Erinnerungsfehler. Die letzten Sommerwochen hänge ich hochschwanger in einem Sonnenstuhl im Garten und schaue in die Baumwipfel. Die Blätter rauschen, Wolken ziehen vorüber, ein Pferd wiehert, Kuhglocken bimmeln, ein Traktor fährt vorbei, irgendjemand sägt Holz. Noch ist dieses Geräusch neu und ich weiß nicht, dass immer jemand sägen wird. Alles fühlt sich vertraut an, als sei ich tatsächlich zu Hause angekommen, obwohl ich noch nie auf dem Land gewohnt habe. Die Familie meines Vaters, die ebenfalls in einem mehrstöckigen Haus in der Innenstadt von Hannover wohnte, hatte sich noch vor der Bombardierung auf dem Land in Sicherheit gebracht, in der herrschaftlichen Villa eines Onkels. Nach dem Krieg wohnten in ihr zeitweise über 60 Geflüchtete. Manche hatten große Güter und Anwesen besessen. Als ich aufwuchs, wohnten dort immer noch zwei adlige Damen und deren Haushälterin mit meiner Großmutter und einer Großcousine meines Vaters in einer reinen Frauenwohngemeinschaft. Eine Notgemeinschaft, eigentlich sehr modern, was mir erst viel später auffiel. Wir besuchten meine Großmutter an den Wochenenden und in den Ferien und streiften durch das riesige und immer kalte Haus. Es gab ein Klavierzimmer, einen Wintergarten, ein Esszimmer mit bunter Glasdecke, ein Turnzimmer mit Reck und Schaukel, ein Lederzimmer mit von Katzen zerfetzten Ledersesseln, ein Apfelzimmer, in dem Äpfel getrocknet wurden, breite, geschwungene Treppen wie in einem Hollywood-Film, eine riesige Speisekammer, wo im Sommer in einem großen Kessel literweise Himbeersaft eingemacht wurde. Tagelang riefen alle mit blutroten Händen herum, als hätten sie gemordet. Die Himbeeren wuchsen in Himbeerwäldern, die uns Kinder weit überragten. In dem weitläufigen Park gab es Rasenflächen, Rosenbeete und große Bäume, einen Ginkgobaum und eine malerische Hängebuche mit Ästen bis zum Boden, unter der wir uns versteckten. Es war ein morbides Paradies, der Luxus und das Geld von einst verschwunden, alle durch Krieg und Flucht verarmt. Man konnte das Haus kaum heizen, nie wurde etwas renoviert, sondern bestenfalls notdürftig ausgebessert. Jede Bewohnerin des Hauses kochte ihr eigenes Essen, nur manchmal traf man sich zum Kaffeeklatsch. Man siezte sich, die Frauen gehorchten ihren eigenen Regeln und einer sehr laxen Hausordnung. Auf mich wirkte eine solche Art zu wohnen aufregend frei, doch gleichzeitig wusste ich, dass sie nicht freiwillig gewählt war, sondern mit Verlust von Haus und Heimat zu tun hatte. Ich verstand, dass man sich besser nicht an Besitz binden sollte. Diese Lektion gaben auch meine Eltern an mich weiter. Sie weigerten sich, von einem Eigenheim oder einem Ferienhaus auch nur zu träumen. Die alte Villa empfanden sie eher als furchterregenden Ballast. Die Erwachsenen hatten sich in die Villa wie in ein Schneckenhaus zurückgezogen. Tragik und Trauer verbarg man vor uns Kindern, aber wir spürten sie natürlich. Junge Männer, unter ihnen auch Franz, waren gefallen. Andere, Brüder, Verlobte, Geliebte, Ehemänner, wurden vermisst. Verstrickungen mit den Nazis wurden nicht erzählt. Immer hieß es, man habe sie verabscheut. Keiner sei jemals für sie gewesen. In meiner Kindheit schien der Krieg noch ganz nah zu sein. Panzer auf Manöver rumpelten durch die engen Kopfsteinstraßen vor der Villa vorbei, dass mein Bett wackelte und ich mich fürchtete. Wenn man sich nicht auf ein sicheres Dach über dem Kopf verlassen konnte, war es nicht vielleicht besser, sich wie in meinen Kinderbüchern auf und davon zu machen, im Bett zum Mond zu fliegen, wie der kleine Hävelmann, oder im Wald zu wohnen, wie das kleine Kasperle, oder wie Pippi Langstrumpf auf einem Pferd herumzuziehen. Als meine Zwillingsschwestern zur Welt kamen, zogen wir in eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Die Wohnung war hell und modern, sie hatte sogar einen Balkon. Wir drei Kinder teilten uns ein Zimmer, die Eltern zogen abends zwei Klappbetten aus, die tagsüber hinter einem grünen Vorhang verborgen wurden. Sie schafften sich ein paar skandinavisch angehauchte Möbel an, ein modernes Bild, Hängeregale, eine Radiobox mit Plattenspieler und neues Geschirr. Das bunt gestreifte Melitta Porzellanservice Zürich von 1960 von Jupp Ernst. Ausgebildet im Geist der Moderne der 20er Jahre, der im Nationalsozialismus unterdrückt und ausgemerzt worden war, engagierte er sich nach dem Krieg sehr für das Wiederaufleben der guten Form und traf damit ganz den Geschmack meiner Eltern. Nichts Überladendes, Schweres, Traditionelles, sondern etwas Leichtes, Helles, Klares und Spielerisches schwebte ihnen vor. Jeden Morgen stellte meine Mutter das Kaffeeservice Zürich auf den Tisch. Ganz nach Lust und Laune konnte man rote Tassen mit blauen Untertellern und gelben Tellern kombinieren. Es war hübsch, heiter, ein wenig ironisch. Und wenn etwas kaputt ging, konnte man es relativ billig nachkaufen. Mit Erbstücken oder teurem Porzellan, das mein Großvater noch aus dem Schutt seines Hauses geklaubt hatte, wollten meine Eltern nichts zu tun haben, sondern möglichst unbeschwert neu anfangen. Damit waren sie nicht allein. Jede Wohnkultur bildet die politischen Umstände ab, Und das Melitta-Service Zürich stand genau wegen seiner Leichtigkeit in zigtausenden von Haushalten. Nach dem Krieg sollte alles hell und luftig sein, fast kahl, offen, weiß und hygienisch. Raus mit dem Muff! Keine Chance mehr in dunklen und staubigen Ecken für die Bakterien des Faschismus. Licht sollte auf alles fallen dürfen, nichts mehr versteckt werden, eine rationale und keine irrationale Welt, logisch, klar und transparent. Und praktisch noch dazu, denn diese Welt ließ sich auch leichter sauber halten. Dafür gab es jede Menge neue, tolle Haushaltsgeräte, zum Beispiel Staubsauger mit einem ganzen Düsenarsenal, die ein für alle Mal jeden Dreck wegsaugen sollten. Das Elternhaus meines Vaters wurde am selben Tag von Bomben getroffen wie das meiner Mutter. Anfang der 60er Jahre baute es mein Onkel Martin, der Architekt geworden war, auf dem Trümmergrundstück wieder auf. Ein moderner gelber Klinkerbau und Mietshaus, in das wir nach der Geburt meiner jüngsten Schwester einzogen. Die Wohnung war mit ihren 4 Zimmern überwältigend groß. Und als baldiges Schulkind bekam ich sogar ein eigenes Zimmer. Es war erhebend und zugleich ein wenig erschreckend, allein in einem Zimmer zu stehen, das ich mein Zimmer nennen durfte. Lange fiel mir nicht auf, dass niemand sonst ein eigenes Zimmer hatte. Die Geschwister nicht, aber auch nicht die Eltern. Warum war ich die Einzige, die verschwinden durfte? Ich hatte also schon sehr früh a room of my own und frage mich, ob ich ohne mein eigenes Zimmer jemals angefangen hätte zu schreiben. Wer wäre ich geworden ohne mein eigenes Zimmer? Der Ort, an dem sich meine Mutter am meisten aufhielt, aber den sie am wenigsten mochte, war die Küche. Diese war in dem wiederaufgebauten Haus als moderner Raum mit angeschlossenem Essbereich konzipiert. Im Vergleich zu vorher hatten wir sehr viel Platz. Platz war ein klar messbares Zeichen für Wohlstand und Aufstieg. In der neuen Küche gab es Einbauschränke und große Arbeitsplatten. Um einen skandinavisch inspirierten Esstisch herum standen 6 Jacobsen 3107 Walnussstühle, die 1955 von dem Dänen Arne Jacobsen entworfen worden waren und die sich meine Eltern leisteten, weil sie damals nicht besonders teuer, aber schön und auch praktisch waren. Die Originale stehen inzwischen im Museum of Modern Art. Meiner Mutter gehörte die Küche oder sie gehörte in die Küche. Von keinem in der Familie jemals in Frage gestellt, war sie zuständig für die tägliche Versorgung, was auch sie nie hinterfragte, obwohl sie mit der Routine und der ewigen Wiederholung haderte. In ihrer Küche wurden wir Kinder jeden Tag Zeuginnen der erstaunlichen Verwandlung von rohem zu gekochtem. Ganz gemäß der Theorie des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss bastelten wir dort unsere Familienmythen und unser allgemeines Verständnis der Welt. Lévi-Strauss sah das Kochen als Verbindung von Natur und Kultur. Das Braten über dem Feuer befand er als eher männlich und auf der Seite der Natur, Männer am Grill. Das Gesottene als eher weiblich und Kultur. Ganz real, weil das Gesottene einen Behälter braucht, also einen Kulturgegenstand. Und symbolisch, weil die Kultur eine Vermittlung zwischen dem Menschen und der Welt bewirkt. In dem Augenblick also, als Frauen einen Topf auf den Herd stellten, wurden sie zu Kulturherstellerinnen und Vermittlerinnen. Dieser Gedanke von Lévi-Strauss ist erstaunlich und auch ziemlich lustig. Denn er weist nicht nur den Frauen die Kultur als ureigene Domäne zu, sondern verweigert gleichzeitig den Männern am Grill jede Kultur. Wenn also meine Mutter auf der eisernen Regel bestand, dass die ganze Familie 3-mal am Tag zusammen aß, brachte sie uns Kultur, Moral und Manieren bei. Darüber hinaus wurde die ganze Welt am Esstisch erklärt und diskutiert. Man beschwerte sich über Lehrer, manche von ihnen alte Nazis, unter denen mein Vater bereits in der Schule gelitten hatte. Am liebsten hörten wir seine, meist größenwahnsinnigen Träume, in denen er als Superman die Welt rettete. Meine Mutter war ein ständiger Quell erstaunlicher Neuigkeiten und pikanter Geschichten über Nachbarinnen und Verwandte. Die gemeinsamen Mahlzeiten bildeten das unumstößliche, stabile und immer gleiche Gerüst. Mein Vater saß am Kopfende rechts von mir, meine Mutter gegenüber. Neben ihr meine jüngste Schwester, zu meiner linken und am anderen Kopfende die Zwillinge. Es war undenkbar, nicht zu den Mahlzeiten aufzutauchen. Wenn man partout nichts essen mochte, hatte man sich wenigstens dazuzusetzen. Andersherum galt es als schlimmste Strafe, vom Esstisch verbannt zu werden. Das gemeinsame Essen bildete nicht nur die emotionale Grundlage, sondern da lernten wir auch zu erzählen. Eine gute Geschichte wurde geschätzt, Pointen wurden ausprobiert, Übertreibungen riskiert und geduldet, denn es galt, eine potenziell bösartige und feindselige Welt da draußen in eine gute Geschichte hier drinnen zu verwandeln. Deshalb durfte am Esstisch auch nicht gestritten werden. Dreimal am Tag traf man sich, sortierte die Welt und sich selbst, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als ich meine eigene Familie bekam, konnte ich mir ein Zusammenleben ohne drei gemeinsame Mahlzeiten am Tag nicht vorstellen. Also bestand ich anfangs darauf, dass wir zu dritt am Esstisch saßen. Aber unsere Arbeitsstrukturen machten das zunehmend kompliziert und ich konnte und wollte auch nicht jeden Tag kochen. Mein Mann beherrschte nur ein einziges Gericht, einen sehr guten bayerischen Schweinsbraten. Immer öfter holten wir uns, was uns schmeckte, direkt aus dem Kühlschrank und aßen zu versetzten Zeiten. Die meisten meiner amerikanischen Freundinnen besaßen schon gar keine Küche mehr. Ich frage mich, was geschieht, wenn wir uns irgendwann endgültig von der Küchenarbeit verabschieden, Thermomix und Roboter übernehmen und wir nicht mehr selbst das magische Ritual der Verwandlung von rohem zum gekochten vollziehen. Wenn wir nicht mehr kochen und nicht mehr zusammen essen, verlernen wir dann auch das Erzählen. Zu schreiben und Filme zu machen, ist für mich wie ein Gericht mit verschiedenen Zutaten zuzubereiten, den Tisch zu decken, Themen und Handlung zu servieren. Die erfundenen Figuren nehmen Platz und fangen an zu sprechen, zu erzählen. Aber wovon sollen sie erzählen, wenn mir nichts mehr erzählt wird? Gemeinsame Essen mit Freunden und Familie sind für mich Lebenselixier und Inspiration. Erstaunlich selten kommt zur Sprache, dass die Küche ein hochpolitischer Ort ist. Wie und was wir essen, bestimmt den Zustand der Welt. In Deutschland beanspruchen wir pro Kopf für unsere Ernährung ca. 2250 Quadratmeter Agrarfläche im Jahr. Nur ein Viertel davon für pflanzliche Nahrung und zwei Drittel für Futtermittel für Rinder, Schweine, Kühe. Die Zahlen stammen vom Umweltbundesamt von 2016. Die Fläche dafür haben wir selbst aber gar nicht, also beziehen wir diese Nahrung fast zur Hälfte aus anderen Ländern. Ein ziemlich beeindruckendes Argument für vegane Ernährung. In unseren Küchen entscheiden wir also über Klimaerwärmung, Landverteilung und Nutzung, über Armut, Landflucht und Migration. Menschen fliehen, weil ihr eigenes Land sie nicht mehr ernährt, auch weil wir ihre Agrarfläche nutzen, um uns zu ernähren. Die Küche ist demnach ein mächtiges Werkzeug, um die Welt nachhaltig zu verändern. Als junge Frau wollte ich mein befreites und unbürgerliches Leben natürlich nicht hinter dem Herd verbringen, hielt mich dafür aber erstaunlich viel in Küchen auf, denn die endlosen politischen Diskussionen fanden grundsätzlich dort statt. Während über das Ende der Unterdrückung des Proletariats diskutiert wurde, kochten wir Genossinnen riesige Töpfe mit Spaghetti und Chili con Carne, deckten den Tisch auf und wieder ab, spülten und trockneten das Geschirr, während sich die Männer auf das Öffnen der Weinflaschen und das Drehen von Zigaretten beschränkten. Die gute Laune kam uns nur ansatzweise abhanden. Wir begehrten kaum auf. Wie im Schlaf nahmen wir die Versorgerinnenrolle unserer Mütter ein und bemerkten nicht, dass es in all den Diskussionen nie um das Ende des Patriarchats ging. Allein die Tatsache, dass wir improvisiert in notdürftig eingerichteten Wohngemeinschaften wohnten, erschien uns bereits als politische Haltung. Wir wollten uns nicht einrichten, nicht etablieren. Die Matratze musste auf dem Boden liegen, sonst war sie ein bürgerliches Bett. Die Türen mussten offen bleiben, damit wir nicht in bürgerlichen Vorstellungen von Intimsphäre und Besitzanspruch ersoffen, wie in einem Honigtopf. Bequem war das alles nicht, aber niemals wäre es uns in den Sinn gekommen, ein Bettgestell zu kaufen, eine Einbauküche oder eine Bücherwand. Also all das, womit ich aufgewachsen war. Wir möchten eine Verbindung zwischen unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart herstellen, um eine erzählerische Identität herzustellen und unserer Biografie einen Sinn zu geben. Unsere innere Story besteht immer auch aus den Räumen, in denen wir aufgewachsen sind, in denen wir gewohnt und gelebt haben. Wer gezwungen wird, seinen Wohnort zu verlassen, umzuziehen, zu fliehen, wer vertrieben wird, befindet sich in einem schmerzlichen Widerspruch. Das Verlorene soll lebendig bleiben und gleichzeitig quält die Erinnerung. Manchmal erkennt man sich selbst in der Vergangenheit nicht mehr wieder, sieht sich vielleicht noch an dem Ort, in dem Haus, in der Wohnung, aber ist sich selbst fremd. Es scheint nur für unsere innere Erzählung wichtig zu sein, diese Orte, die einmal unser Zuhause waren, am Leben zu erhalten, um uns nicht zersplittert, sondern ganz zu fühlen. Besonders dann, wenn wir sie nie wieder aufsuchen können. Aber auch dann, wenn wir sie nicht auf traumatische Art und Weise verloren haben, gibt es die Sehnsucht, an die Orte der Kindheit und Jugend zurückzukehren. Wir wissen, dass Enttäuschung droht, wenn wir wirklich wieder vor unserem alten Elternhaus stehen, in der Wohnung, in der wir aufgewachsen sind. Alles ist kleiner, als wir es in Erinnerung hatten, weit weniger zauberhaft, oft seltsam banal. Andere Menschen wohnen dort und haben vieles verändert. Und dennoch ist es eine Zeitreise zu uns selbst. Unsere Vergangenheit hält sich immer noch in den Räumen auf, die wir einst bewohnt und die uns tief geprägt haben. Wir bewohnen uns selbst, wenn wir uns an unsere Räume erinnern. Normalerweise sind es die Frauen, die sich mit einem Haus verbinden und es hüten, bis der Mann endlich nach Jahren zurückkehrt, wie Odysseus zu seiner treu wartenden Penelope. Manchmal warten Frauen sogar über den Tod hinaus, wie in den Ogetsu Monogatari, japanischen Gespenstergeschichten, Funoeda Akinari, 1953 von Kenji Mitsuguchi verfilmt. Ein gieriger und ehrgeiziger Mann lässt seine Frau in ihrem ärmlichen Haus auf dem Dorf zurück, um in der Stadt sein Glück zu suchen. Es bricht Krieg aus. Jahrelang kommt er nicht zurück. Seine Frau weiß nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist, aber sie wartet treu im Haus auf ihn. Dabei hat er sich in der Stadt ein neues, schickes Leben aufgebaut. Als für ihn dort alles schief geht, weil er sich unsterblich in eine Gespensterfrau verliebt hatte, kehrt er nach langer Zeit zurück. Fast sicher, dass seine Frau inzwischen tot ist. Aber als er den Weg zu dem kleinen Haus hinaufgeht, sieht er Licht. Und tatsächlich öffnet ihm seine Frau die Tür. Völlig verarmt, abgemagert und gealtert. Aber sie ist es wirklich. Überglücklich umarmen sie sich. Sie erzählt, wie sie all die Jahre durchgehalten und Verehrern und Banditen getrotzt hat. Selig schläft der Mann ein. Er erwacht, weil ein kalter Wind über ihn fegt und seine Kleidung tropfnass ist. Über ihm ist keine Zimmerdecke mehr, sondern der freie Himmel. Sein Haus gleicht einer Ruine. Erschrocken sieht er sich um, doch seine Frau ist nirgends zu finden, sondern nur ihr Grab. Wie viele japanische Geschichten, in denen weibliche Gespenster herumgeistern, ist auch diese eine subtile Rachegeschichte. Von nun an ist der Mann in der Erinnerung an seine Frau im Haus gefangen. Aber er selbst bleibt unbehaust.
Doris Dörrier mit dem zweiten Auszug aus ihrem Essayband Wohnen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch bei Roof Music. Und diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Von heute an können alle Gläubigen Abschied von Papst Franziskus nehmen. Dazu wird sein Leichnam im Petersdom aufgebahrt. Aus Rom Andrea Strobel.
In einer Zeremonie am Morgen begleiten die Kardinäle Franziskus' Sarg auf dem Weg von der Kapelle im Gästehaus Santa Marta bis in den Petersdom. Dort wird der Leichnam dann für 3 Tage aufgebahrt. Danach können alle, die wollen, am offenen Sarg von Franziskus Abschied nehmen bis Mitternacht. Und auch am Donnerstag und Freitag bleibt der Petersdom jeweils lang für die Gläubigen geöffnet. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für die Beerdigung am Samstag. Anders als seine unmittelbaren Vorgänger wird Franziskus auf seinen Wunsch hin nicht im Petersdom bestattet, sondern auf der anderen Tiberseite, in der Basilika Santa Maria Maggiore. Er hat sich dort ein schlichtes Grab gewünscht, auf dem nur Franziskus steht. Für die Trauerfeier, die am Samstag um 10 Uhr startet, haben sich Gäste aus aller Welt angekündigt. Aus Deutschland reisen etwa Bundespräsident Steinmeier und noch Bundeskanzler Scholz an. US-Präsident Trump begibt sich auf die